Matthew B. Crawford. Ich schraube, also bin ich. Vom Glück, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen. Was soll dein Kind mal werden? Vielleicht Managerin, Anwältin oder IT-Spezialistin? Bestimmt irgendetwas mit einem sicheren, möglichst hohen Einkommen. Oder einfach nur glücklich? Wenn du eher zu Zweiterem tendierst, solltest du dir für dein Kind vielleicht wünschen, dass es Kfz-Mechanikerin, Elektrikerin oder Tischlerin wird. Klingt komisch, oder? Warum sollte jemand, der den ganzen Tag in dreckigen Hosen herumläuft, Schwielen an den Händen hat und gerade mal knapp über Mindestlohn verdient, besonders glücklich sein? Darauf gibt es viele Antworten. Die wichtigste ist, Handwerker tun etwas Sinnvolles. Wieso das so ist, lernst du in unseren Blinks zu Ich schraube, also bin ich. Blink Nummer 1. Modernes Design hindert uns daran, Dinge zu reparieren. Wann hast du das letzte Mal etwas repariert? Dein Auto auseinandergeschraubt und ein Ersatzteil selbst eingebaut? Ein Möbelstück selbst wieder in Form gebracht? Eine Socke gestopft? Sollte das schon länger her sein, muss das nicht daran liegen, dass du faul bist oder dass bei dir nichts kaputt geht. Heute ist es oft günstiger, neue Sachen zu kaufen, als die alten zu reparieren. Außerdem hindert uns das Design vieler Alltagsgegenstände schlicht daran, dass wir sie instand setzen könnten. Deutlich wird das am Beispiel von Autos. Vor 20 Jahren war es kein Problem, bei einem Mercedes oder VW die meisten Sachen selbst auszutauschen. Wenn wir heute die Motorhaube eines modernen Autos aufklappen, sehen wir eine Abdeckung. Wir kommen an den Motor ohne Spezialwerkzeuge überhaupt nicht mehr heran. Die Autohersteller haben kein Interesse daran, dass wir unser Auto selbst reparieren. Also hindern sie uns mit überflüssig verbauten Teilen. Das führt dazu, dass wir nicht mehr Herr über unsere Dinge sind. Und das macht uns passiv und abhängig. Anstatt Sachen selbst herzustellen, kaufen wir sie. Und wenn sie kaputt gehen, kaufen wir sie neu. Das liegt auch an unserem Wirtschaftssystem. Ein paar Socken zu kaufen, kostet nur ein paar Euro. Würden wir das Garn selbst herstellen und dann die Stricknadeln in die Hand nehmen, wäre das nicht nur viel teurer, sondern würde auch ewig lang dauern. Immer mehr Menschen sind davon genervt, dass sie die Dinge, die sie besitzen, nicht mehr selbst reparieren können. Das ist auch der Grund, warum in letzter Zeit eine Art Do-it-yourself-Bewegung entstanden ist. Sie wird auch dadurch befeuert, dass die soziale Ungleichheit zunimmt und immer mehr Leute darauf angewiesen sind, ihre Besitztümer zu reparieren, weil sie sich keine neuen Sachen leisten können. Die Menschen fangen wieder an, Gemüse anzubauen, Socken zu stopfen, Sofas neu zu beziehen und ihre Staubsauger auseinanderzuschrauben. Blink Nummer 2. Persönliche und handwerkliche Fähigkeiten werden wichtiger für die Karriere als akademische Abschlüsse. Wir alle sind in dem Glauben aufgewachsen, dass ein guter Uni-Abschluss unsere Eintrittskarte für ein sorgloses Leben ist. Damit liegen wir leider falsch. Karrierechancen werden heute immer mehr von anderen Kriterien als unserer Ausbildung bestimmt. Der Wirtschaftswissenschaftler Alan Blinder hat zum Beispiel beobachtet, dass ein Studiums- und Ausbildungsabschluss immer weniger zählt, wenn es darum geht, wer welchen Job bekommt. Stattdessen ist wichtig, ob ein Job online erledigt werden kann oder nicht. Kann ein Job auch über das Internet gemacht werden, stehen die Chancen gut, dass ihn demnächst jemand anderes übernimmt, vielleicht in Indien oder Osteuropa. Egal, wie gut die Note auf dem Abschlusszeugnis ist. Wer hingegen mit Gegenständen oder Personen arbeitet, wird seinen Job vermutlich behalten, denn er kann nicht so leicht ersetzt werden. Diese Entwicklung wird die Struktur unserer Arbeitswelt verändern. Der Politik- und Wirtschaftswissenschaftler Josef Schumpeter hat das bereits 1942 vorausgesehen. Er zog eine einfache Schlussfolgerung daraus. Wenn immer mehr Menschen eine immer bessere Ausbildung erhalten, dann wird das Angebot an qualifizierten Arbeitern irgendwann die Nachfrage übersteigen. Die Löhne werden sinken. Die Löhne der Handwerker hingegen, die mittlerweile dringend gesucht werden, steigen an. Die Globalisierung verstärkt dieses Phänomen zusätzlich. In den USA allein könnten 30 bis 40 Millionen Jobs auch von anderen Ländern aus erledigt werden. Kandidaten dafür sind vor allem Indien und die Philippinen, wo gut ausgebildete junge Leute viel niedrigere Löhne verlangen als ihre amerikanischen Kollegen. Der College-Abschluss ist also keine Garantie mehr für ein finanziell sorgenfreies Leben. Dass das Handwerk eine Alternative ist, dringt mittlerweile immer mehr ins Bewusstsein. Blink Nummer 3. Die Trennung von Denken und Tun schadet allen Arten der Arbeit. An einem Fließband zu arbeiten ist ein Knochenjob. 8 Stunden am Stück immer den gleichen Handgriff. Wer hat denn solche Jobs erfunden? Die Einführung der Arbeitsteilung vor etwa 100 Jahren veränderte unsere Arbeitswelt radikal. Unter anderem führte sie dazu, dass die intellektuelle Komponente aus den meisten Jobs entfernt wurde. Dadurch wurde das früher so hochgeschätzte Handwerk, auf Englisch Blue Collar Work, nach den blauen Anzügen der Arbeiter, immer anspruchsloser. Federführend war dabei der Management-Experte Frederick Taylor. Er kam auf die Idee, komplexe Arbeiten wie den Autobau in möglichst einfache Teilschritte zu zerlegen. Diese Teilschritte konnten dann auch von Arbeitern ohne jede Ausbildung und sogar von Kindern erledigt werden. Das senkte die Herstellungskosten natürlich enorm. Gut für die Kunden, schlecht für die Arbeiter. Das Wissen, wie ein Auto gebaut wird, war plötzlich nicht mehr gefragt. Nur noch ein paar Ingenieure mussten sich darum kümmern. Und etwas später begann die gleiche Entwicklung auch bei den Bürojobs, wegen der weißen Hemden der Angestellten, auch White-Collar-Work genannt. Wir dachten lange Zeit, dass das nicht passieren könnte, denn schließlich arbeiten diese Büroleute ja hauptsächlich mit ihrem Kopf. Wie sollte da die Denkarbeit aus ihrem Job wegfallen? Letztendlich passierte es aber doch. Beispielgefällig: Laboranalysen. Sie wurden früher durch ausgebildete Techniker vorgenommen, die ihre Geräte und ihr Metier in- und auswendig kannten. Heute übernimmt die eigentliche Analyse meistens ein Computer. Die Angestellten müssen nur noch die Proben auf einen Träger aufbringen und diese in die richtige Maschine stecken. Dazu müssen sie natürlich nicht besonders gut ausgebildet sein. Daher bekommen sie auch ein viel niedrigeres Gehalt als die Experten, die früher in diesem Beruf arbeiteten. Blink Nummer 4. Unser Bildungssystem bringt uninteressierte Menschen hervor. Die Schulen und Universitäten bereiten uns perfekt auf ein Leben als Rädchen im Getriebe vor. Anstatt unsere Neugier und unseren Forschergeist anzuregen, fördern sie Stupidität und Ideenlosigkeit. Der Werkunterricht wurde in den meisten Schulen komplett abgeschafft. Es ist ja auch kein Wunder. Er ist teuer, er bringt eine relativ hohe Verletzungsgefahr mit sich und von den Kindern will später sowieso keines Schreiner oder Schweißer werden. Eine Karriere als Wissensarbeiter wird angestrebt und darauf sollen die Kids vorbereitet werden. Das Handwerk gilt vielen als Sackgasse, denn es besteht darin, eine bestimmte Sache richtig gut zu lernen. Das widerspricht den Vorstellungen des modernen Arbeitsmarktes. Wir sollen flexibel sein. Bei einem Projekt sollen wir der Leiter sein, beim nächsten für das Budget verantwortlich sein und beim übernächsten für die Daten. Das führt dazu, dass viele Schüler ihre Stärken und Interessen ignorieren. Sie sollen schließlich Allround-Talente werden. Sich auf ein Gebiet zu beschränken, galt lange Zeit als langweilig und riskant. Doch heute stellt sich heraus, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Wer alles und nichts im Studium lernt, wird sich später von Job zu Job hangeln, wohingegen der berühmte Schuster, der bei seinen Leisten bleibt, immer weiß, was er zu tun hat. An den Schulen und Universitäten lernen die meisten Inhalte, die für ihr Berufsleben überhaupt nicht wichtig sind. Was auch kein Wunder ist, denn das entscheidende Wissen ändert sich heute oft so schnell, dass wir es nur im Job selbst erwerben. Dafür übernimmt die Ausbildung eine wichtige soziale Funktion. Sie verleiht den Schülern und Studenten Noten, Punkte und Auszeichnungen. Dafür, dass sie an möglichst vielen Kursen teilnehmen und sich gut in das System von Auswendiglernen und Anpassen einfügen. Kein Wunder, dass dabei Leute herauskommen, die sich nicht für eine Sache an sich interessieren, sondern nur dafür, wie sie die beste Note oder das beste Gehalt für sich herausholen. Blink Nummer 5. Bürojobs entfremden die Arbeiter von ihrer Tätigkeit. Vermutlich ist es nicht einmal schlecht, dass Berufsanfänger ihr Herzblut nicht in ein Fachgebiet stecken. Denn wenn sie erst einmal in ihrem Bürojob angekommen sind, wird es ihnen ohnehin so gut wie unmöglich gemacht, sich mit ihrer Arbeit zu identifizieren und stolz auf sie zu sein. Das hat der Autor am eigenen Leib erlebt. Nachdem er sein Philosophiestudium abgeschlossen hatte, bekam er eine Stelle in einem Think Tank in Washington. Sein Job dort war es, Zeitungsartikel und Aufsätze zu lesen, sie zu indizieren und kurze Zusammenfassungen zu schreiben, die dann an alle teilnehmenden Bibliotheken versandt wurden. Klingt nach einem interessanten Job. Trotzdem war er damit unglücklich. Das lag einerseits an den Arbeitsbedingungen. Wissensarbeitern geht es heute oft nicht besser als den Blue-Collar-Kollegen an den Fließbändern. Sie stehen unter enormem Zeitdruck. Crawford musste in kürzester Zeit so viele Artikel lesen und zusammenfassen, dass er keine Zeit dafür hatte, seine Arbeit gut zu machen. Er hastete einfach über die Seiten, schrieb irgendetwas auf und war danach alles andere als stolz auf seine Arbeit. Im Gegensatz zum Fließband, wo die Arbeiter während der einfachen Handgriffe wenigstens vom nächsten Urlaub oder der Revolution träumen, ist in solchen Bürojobs auch der Kopf die ganze Zeit beschäftigt. Bei Crawford passierte das, was bei sehr vielen Menschen passiert. Er bekam das Gefühl, dass seine Firma ihn ausbeutete. Die Folge? Er versuchte nur noch, die Ziele irgendwie zu erreichen, doch er identifizierte sich weder mit seinen Aufgaben noch mit dem Unternehmen und die Motivation fiel ins Bodenlose. Zur Entfremdung von der eigenen Arbeit trägt zusätzlich die besondere Sprache bei, die wir auf Arbeit verwenden. Insbesondere Manager versuchen, einen Teil der großen Verantwortung, die auf ihren Schultern liegt, abzuwälzen, indem sie sich unverständlich ausdrücken. Finden Sie Cross-Marketing-Synergien im Telekommunikationsbereich. Die Folge ist, dass viele Menschen überhaupt nicht mehr verstehen, was sie eigentlich tun. Link Nummer 6. Teamwork schränkt unsere Freiheiten ein. Die Zusammenarbeit im Handwerk nicht. Es gibt noch ein weiteres Problem mit den Bürojobs. Teamwork. Die Menschen haben schon immer zusammengearbeitet, aber Teamwork im engeren Sinne gibt es erst seit den 70er Jahren. Damals setzte sich langsam die Einstellung durch, dass klare Hierarchien abgebaut werden sollten. Stattdessen sollte jeder in einem Unternehmen mitentscheiden dürfen. Doch statt den Mitarbeitern mehr Mitsprache und Identifikation zu ermöglichen, hat Teamwork etwas ganz anderes erreicht. Nämlich, dass wir uns total verstellen müssen, um erfolgreich zu sein. Denn in einem typischen Unternehmensteam wird jedes Mitglied nicht nur nach seinen Kenntnissen, sondern vor allem nach seinem Verhalten beurteilt. Das Produkt eines Teams ist oft relativ unkonkret. Ein Projekt, ein Service oder ein Plan sind komplexe Dinge, bei denen im Nachhinein oft nicht mehr festgestellt werden kann, wer eigentlich welchen Teil dazu beigetragen hat. Beispiel Marketing. Das neue iPhone wird ein riesiger Erfolg. Aber wer genau bei Apple dafür verantwortlich ist, werden wir nie herausfinden. Daraus folgt, dass es schwierig ist, die Qualität der Arbeit des Einzelnen zu messen. Stattdessen greifen wir eben auf weniger objektive Maßstäbe zurück. Es wird bewertet, wie sich jemand im Team verhält. Und hier sind unsere Freiheiten in Gefahr. Ein Teammitglied muss sich so verhalten, wie es erwartet wird. Stets freundlich, in Übereinstimmung mit den Werten des Unternehmens und vor allem bitte immer politisch korrekt. Niemand ist wirklich so. Aber wir tun alle so, damit wir in unserem Job gut aussehen. Im Handwerk sieht das ganz anders aus. Dort kommt es in einem Team darauf an, wer welche Fähigkeiten besitzt. Ein Typ darf dort so viele dumme Witze erzählen, wie er möchte. Trotzdem bekommt er Wertschätzung, wenn er der Einzige ist, der weiß, wie der Zylinderkopf eines alten Verbrennungsmotors gewechselt wird. Niemand muss den anderen dort eine bestimmte Persönlichkeit vorspielen. Handwerker dürfen so sein, wie sie wirklich sind. Sie haben die Freiheit, sich so zu verhalten, wie sie sich fühlen. Blink Nummer 7. Ein sinnvoller Beruf bereichert das Leben. Natürlich kommt es auch in nichthandwerklichen Berufen vor, dass Menschen auf etwas hinarbeiten, das ihnen etwas bedeutet. Allerdings findet das meistens außerhalb des Berufes statt. Ein bekannter Finanzanalyst der Wall Street arbeitete zum Beispiel vor allem deswegen so lang und hart, um sich dann ein Jahr Zeit zu nehmen für ein Projekt, das ihm wirklich am Herzen lag. Die Besteigung des Mount Everest. In der Tat gibt es nicht wenige Menschen, die sich schon am Montag aufs Wochenende freuen, wo sie endlich ein Leben führen dürfen, das sie als echt und richtig empfinden. Mit einem sinnvollen Beruf sieht das alles etwas anders aus. Wenn wir mit unseren Händen etwas herstellen oder mit Menschen arbeiten, hat unsere Arbeit eine reale Bedeutung. Und vielleicht haben wir am Ende des Tages die Welt um einen guten Gegenstand oder einen glücklichen Menschen reicher gemacht. Bei den meisten Menschen, die ihren Beruf als Berufung begreifen, ist genau das der Grund. Ihre Arbeit hat einen Sinn. Es gibt einige Berufe, bei denen das offensichtlich ist. Viele Feuerwehrleute, Ärzte oder Rettungsschwimmer gehen abends in dem Bewusstsein nach Hause, dass sie heute etwas Gutes geleistet haben. Und das gilt auch für Tischler, Kfz-Mechaniker oder Krankenpfleger. Sie berühren mit ihren Händen Dinge oder Menschen und machen sie dadurch besser oder glücklicher. Entfremdung, Unlust und Langeweile sind für diese Menschen kein Thema. Und die Arbeit mit den eigenen Händen hat noch andere Vorteile. Blink Nummer 8. Arbeit mit den Händen ist erfüllend und stärkt unser Selbstbild. Stellen wir uns einmal einen Versicherungsmakler vor. Er trifft sich mit Leuten, erklärt ihnen, welche Versicherungen für sie am besten sind und wenn er gut ist, verkauft er ihnen die eine oder andere, die sie vermutlich nicht brauchen. Erreicht er seine Ziele, bekommt er dafür zusätzlich noch einen Bonus. Aber macht er die Welt besser? Dafür müssen wir uns das Motiv seiner Arbeit anschauen. Und genau hier liegt das Problem. Es ist vollkommen egal, ob die Leute die Versicherung brauchen. Es kommt nur darauf an, irgendwelche Zahlen auf einen Bildschirm nach oben zu treiben. Das macht keine Freude und es gibt auch kein konkretes Ergebnis. Außer auf den Bankkonten der involvierten Personen. Wer mit den Händen arbeitet, sieht sofort das Ergebnis seiner Arbeit. Egal, ob wir einen Dachstuhl bauen, einen Garten anlegen oder ein Auto reparieren. Wir werden Freude am Ergebnis haben. Wenn das Dach vor dem nächsten Regen steht, die ersten Tomaten reif sind und der Motor wieder schnurrt, erfüllt uns das mit einer Zufriedenheit, die der Versicherungsmakler nie erleben wird. Wir haben die Welt offensichtlich verbessert. Daher machen uns solche Arbeiten stolz. Nicht nur wir, sondern auch andere sehen unser Werk. Jedem ist sofort klar, was wir drauf haben. Das macht uns selbstbewusst und steigert dadurch die Freude an unserer Arbeit zusätzlich. Gleichzeitig verhindert das Handwerk aber auch, dass wir zu stolz werden und vollkommen abheben. Je mehr wir uns auf etwas konzentrieren, desto wichtiger wird es für uns. Im Handwerk beschäftigen wir uns nicht mit uns selbst, sondern mit einem bestimmten Gegenstand. Das verhindert, dass unsere Gedanken zu sehr um uns selbst kreisen und wir zu ignoranten Egoisten werden. Außerdem bekommen wir bei handwerklicher Arbeit regelmäßig Dämpfer versetzt. Am Dachstuhl sitzt eine Strebe schief, das Erdbeerbeet wird vom ersten Sommergewitter davongespült und der Motor schnurrt vielleicht nur 10 Sekunden, bevor plötzlich Rauch aufsteigt. Wir sind nicht perfekt und das Handwerk bietet uns eine objektive Beurteilung unserer Arbeit. Das Ding läuft? Gute Arbeit. Es läuft nicht? Bitte noch einmal besser machen. In dieser einfachen Welt ist es quasi unmöglich, sich selbst zu überschätzen. Blink Nummer 9. Handwerkliche Arbeit bietet intellektuelle Herausforderungen und macht uns selbstständig. Trotz dieser offensichtlichen Vorteile hält sich das schlechte Image des Handwerks. Es gilt als eintönige und dumme Arbeit. Doch das ist falsch. Jedes Handwerk fordert unseren Intellekt mindestens genauso heraus wie ein Job am Schreibtisch. Um in einem Handwerk richtig gut zu sein, müssen wir immer dazulernen. Das fängt schon beim Material an. Schreiner arbeiten mit schwerer Eiche, leichter Fichte und schönem Buchenholz. Sie nutzen die Maserung, Struktur, Festigkeit und Feuchtigkeit des Holzes. Sie wissen, welches Holz dem Wetter besser widersteht und welches sich über die Jahre verziehen wird. Handwerker brauchen außerdem Interesse und vor allem eine gute Beobachtungsgabe. Doch auch kluges Schlussfolgern ist oft gefragt. Egal, ob wir ein offenes Herz operieren oder ein Motorrad reparieren, kein Fall ist wie der andere. Wir müssen jedes Mal neu entscheiden, was die beste Möglichkeit ist, das vorliegende Problem zu lösen. Es bleibt Platz für Kreativität. Die Möglichkeiten, etwas dazuzulernen, sind schier unendlich. Wenn wir dieses Ersatzteil verwenden, wird es halten? Oder ist es besser, selbst ein Teil herzustellen? Ist diese Schraube dick genug? Sollten wir es lieber anschweißen? Jeder Tag steckt voller solcher Herausforderungen. Je mehr Erfahrung wir sammeln, desto besser und souveräner werden wir sie meistern. Außerdem macht es uns selbstständiger, Dinge mit den Händen zu tun. Nicht nur beruflich, sondern auch im privaten Bereich. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, ständig alles neu zu kaufen. Wenn wir die Dinge, die wir besitzen, selbst reparieren, lernen wir sie besser kennen und mehr zu schätzen. Wir werden wieder Herr über unsere Besitztümer. Freiheit bedeutet heute nicht mehr unbedingt die Freiheit, sich alles kaufen zu können. Es ist auch die Freiheit, sich den Blaumann anzuziehen, sich die Hände schmutzig zu machen und die Sache einfach selbst in die Hand zu nehmen. Das waren die Blinks zu »Ich schraube, also bin ich« von Matthew B. Crawford. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass unser Bildungs- und Wirtschaftssystem darauf ausgelegt ist, uns zu Wissensarbeitern zu machen. Dabei vergessen wir oft, dass die Arbeit mit den Händen viele Vorteile hat. Sie macht uns stolz, sie erfüllt uns mit Sinn und schenkt uns mehr Freiheiten als der durchschnittliche Bürojob.